Schwierigkeiten kommt. Heute Morgen ist, Gott arbeitet schrittweise. Gott hat auch die Welt in 6 Tagen, 7 Tagen geschaffen, da hat sich Zeit gelassen. Und Gott lässt sich immer Zeit, um die Dinge zu regeln und zu ordnen, so wie es sein sollte. Aber bevor ich auf mein Thema eingehe, lade ich dich herzlich ein für heute Abend. Heute Abend haben wir Gemeindebibelschule. Das Material 1. Petrus wird ausgegeben und natürlich auch die Einführung dazu. Wir sind dabei, die Bibel zu studieren, denn bibelfeste Christen sind gute Christen, die ihre Bibel kennen, die wissen, was sie glauben, was sie wollen, wo sie herkommen, wo sie hingehen, was Gott will, den Ratschluss Gottes. Und je mehr wir Gott erkennen, desto besser erleben wir auch Gott oder intensiver erleben wir Gott. Also wir sind jetzt bei Lektion 12. Wir machen die 66 Bücher der Bibel durch. Du weißt also, was wir noch alles so vorhaben. Herzlich eingeladen. Jeden Monat ein Bibelbuch durch. Material wird ausgegeben und zu Hause wird dann gelernt, gebüffelt, studiert und natürlich dann auch Testfragen beantwortet. Und du musst die Testfragen nicht beantworten, wenn du kein Diplom haben willst am Schluss, dass du irgendwie weiter auf die Bibelschule gehen möchtest oder weiter studieren möchtest. Aber du kannst ein Zertifikat haben, wenn du die Fragen beantwortest. Und es tut gut für mich auch zu wissen, also du hast verstanden, um was es geht, was im Text drin steht. Und weltweit haben wir etwa 1700 Teilnehmer. Das ist eine schöne Schar. Also, und das wird in manchen Gemeinden, wird sogar die Pastoren machen das dann in ihrer Gemeinde als ihre Bibelstunde oder Jugendleiter machen das als Bibelstudium, also Jugend- oder Hausbibelkreise oder Hauskreise, die benutzen das Material. Das läuft, geht rund um die Welt in Französisch, Englisch und Deutsch, das gleiche Material. So, herzlich eingeladen hier, 19 Uhr. Dann am Mittwoch wird das Thema sein, Veränderungen werden kommen. Am Freitag wird das Thema um 19 Uhr sein, ein Desaster wartet auf uns und deshalb mache ich hier auch dieses Rahab-Treffen, die das nicht wissen. Draußen haben wir so einen Zettel, da steht alles drauf, was es ist. Wir fangen am Sonntag, den 26. Juni um 18 Uhr, wenn im Olympiastadion da dieser Sportfest veranstaltet wird, denn das sind negative Gerüchte und was auch immer ist, ist mir auch egal, was da ist. Wir wollen das tun, was die Bibel uns sagt und was Gott, das Wort Gottes mir gesagt hat. Am Pfingstsonntag, als ich mich vorbereitete, dann hat der Herr zu mir gesagt, versammle alle, die in deinem Haus sind, wie die Rahab, oder eigentlich sagte der Herr, lies Josua 6, Vers 16 und 17. Dann habe ich gelesen und dann habe ich gedacht, ja, aber wir sind ja nicht in Palästina irgendwo da unten und das geht uns gar nichts an. Aber Gott sagte, du weißt nicht, was auf euch alles zukommt. Ein Berliner Pastor hat vor 15 Jahren etwa eine Prophetie rausgegeben, will keinen Namen nennen, hat ausgegeben, dass Norddeutschland und Berlin für Jahre unbewohnbar wird. Und dann haben wir damals Köpfe geschüttelt und gesagt, das kann nicht möglich sein. Aber heutzutage ist alles im Bereich des Möglichen. Und da gab 1988 ging ein Schlager um die Welt oder ein Hit, in Amerika vor allem, heute Manhattan und morgen Berlin. Oder nehmen wir ein. Also Manhattan, der Anschlag auf World Trade Center am 11. September. Und was jetzt geplant wird, weiß ich auch nicht. Gerüchte. Wir wollen nicht auf Gerüchte gehen, aber wir wollen in Sicherheit bringen. Und Gott sagte, versammle sie in dein Haus. Und alle, die bei der Rahab im Haus waren, die sind bewahrt worden, beschützt worden. Gott waren seine Kinder. Und Gott hat bestimmte Orte der Sicherheit ausgesucht. Er hat zu Elia gesagt, geh und verbirg dich am Bachgrit. Oder zu Noah sagte, bau eine Arche. Oder zu den ersten Christen in der Urgemeinde, die sind alle ausgesiedelt nach Pela, auf der anderen Seite vom Jordan. Und dort sind sie in Sicherheit gewesen, als Jerusalem unterging. So, Gott bringt seine Kinder in Sicherheit. Und Gott hat mir ein Wort gegeben, und das nehme ich für mich persönlich. Ich werde nicht zulassen, dass der Gerechte sein Grab bei den Ungerechten findet. Wir wollen als Gerechte zusammen sein, Gott loben und preisen. Wir fangen um 18 Uhr an und Ende habe ich angesetzt um 20 Uhr, aber ich möchte euch einladen, bringt was zum Knabbern mit, wir wollen auch eine gute Zeit zusammen haben. So, wir wollen eine gute Zeit zusammen haben, klingt komisch, aber lasst uns freuen und fröhlich sein, denn der Herr ist unter seinen Kindern. So, Gott arbeitet schrittweise, Gott gibt auch schrittweise Offenbarungen und schrittweise, nicht alles kriegst du auf einmal. Du lernst auch nicht alles auf einmal in der Schule. Zuerst kommt A, B, C und dann kommt einmal eins oder zuerst mal kommen die Ziffer und dann kommt Plus und Minus und dann kommt das Teilen und das Abziehen und was auch alles kommt. So, wir lernen auch schrittweise. Wir lernen auch schrittweise laufen. Wir machen auch Kinderkrankheiten durch. Und wenn du einmal Kinderkrankheiten gehabt hast, die kriegst du nachher nicht mehr. Aber wehe dir, du hast die Kinderkrankheiten nicht vorher durchgemacht. Dann hinterher, Gott sei dir gnädig dann. So, Gott arbeitet schrittweise. Er hat einen Masterplan für unser Leben. Wir sind ja eine Handanfertigung Gottes. Um uns passieren Dinge, wir werden nicht gefragt, willst du das haben? Ich will vieles nicht haben und es passiert trotzdem. Ich wollte kein Euro haben, aber Euro ist dort trotzdem eingeführt worden. Mir hat meine D-Mark sehr gut gefallen und die kriege ich noch heute noch immer in D-Mark, wenn ich was kaufe. Also früher hat die Hose 40 D-Mark gekostet, heute kostet sie 40 Euro. Und dann wundere ich mich, wo bleibt das ganze Geld? Nur noch die Hälfte kann ich mir dafür kaufen. So, Gott hat einen Plan für dein Leben und du wirst über vieles im Leben in dieser Welt nicht gefragt. Niemand interessiert sich, wie geht's mit dir. Einfach das System läuft, die Dinge passieren, so wie sie kommen müssen. Aber eines, Gott führt seine Kinder und welche der Geist Gottes leitet, die sind Gottes Kinder. Das steht in der Bibel. Also Gott arbeitet planmäßig, immer schrittweise mit uns. Er fängt ganz klein an, ganz unscheinbar, so in einem Senfkorn oder in einem Körnlein fängt er an und dann baut er das immer wieder auf. Der Allmächtige fängt allmählich an. Und das ist, was am Anfang der Welt passierte und dann breitete sich die Sache alles aus und die Menschen, es fing vielleicht mit 2, 3 Leuten an oder mit Noah, seiner Familie und wir wissen, dass es Stammwurzeln gibt, also die Japhiten, die Semiten und die Hamiten und die haben sich über die ganze Erde ausgebreitet. Von daher kommen die Menschen, steht ja in der Bibel, wie das auch immer passierte, das lasse ich dahingestellt und wann es passierte. Gott arbeitet immer etappenweise. Dann gibt es Zeiten der Segnung, Zeiten der Spannung, Zeiten der Gnade und Zeiten des Gerichts. So alles hat seine Zeit. Er ist ein Gott der Ordnung und er lässt nichts durchgehen. Gott arbeitet sehr gründlich. Also deshalb, wir sollten auf die Spuren Gottes achten in unserem Leben. Gott arbeitet im Verborgenen. Das merkst du gar nicht. So im Stillen, heimlich. Er weiß ganz genau, wo er bei dir und bei mir ansetzen muss und kann und wie er die Sache entwickeln kann und wo wir ansprechbar sind und wo wir nicht ansprechbar sind und wo wir abfahren. So, seine Wege sind nicht unsere Wege und seine Gedanken sind nicht unsere Wege, Gedanken. Wir müssen da ganz ehrlich sein, also Gott ist Gott und wir müssen Gott Gott sein lassen. Gott arbeitet immer nach guten, perfekten Plänen, Gedanken. Er will grundsätzlich das Gute, deshalb haben wir auch gesungen, Gott ist gut. Gott ist grundsätzlich gut, auch wenn schlechte Dinge passieren. Und manchmal fragen wir, warum passieren so viele schlechte Dinge? Warum? Gott will uns veredeln. Gott beschneidet uns. Gott stößt uns auf etwas drauf. Wenn ich dran denke, Gott führt seine Kinder von Station zu Station, so wie die alten Israeliten. Es gab 42 Stationen für sie in der Wüste. Also 42 Stationen, jedes Jahr eine andere Station womöglich oder alle halb Jahr. Gott platziert uns am richtigen Platz. Du sagst ja, also ich habe nicht gedacht, zum Beispiel, vielleicht hast du geheiratet oder vielleicht hast du jemanden kennengelernt oder bist mit jemandem zusammengekommen und sagst, also so ein Kauz, so ein Brocken, so ein sturer Kopf. Aber du hast vielleicht gebraucht so einen sturen Kopf. Du hast gebraucht so einen Kauz, der dich feilt und bohrt und schleift und dich fertig macht. Du sollst ja zubereitet werden. Und wir alle sind auf dem Weg der Vollendung. Gott will jeden Einzelnen vollenden. Da sind wir auf dem Weg dorthin. Der Gute oder der Schlechte. Gott arbeitet in allem. Ich möchte am liebsten, wenn Unkraut wächst, Unkraut ausreißen und sagen, das muss weg. Aber der Herrgott sagt, lass das Unkraut und den Weizen wachsen. Reiß nicht aus. Zerstöre nicht. Du würdest nämlich alles zerstören. Lass beides wachsen bis zur Ernte. Und manchmal sieht das eine wie das andere, das Gute wie das Schlechte so ähnlich aus. Und da sagst du, ich merke keinen Unterschied hier. Du merkst in vielen Sachen zuerst am Anfang keinen Unterschied. Beides läuft gleich, aber dann läuft es auseinander. Gott hat sein eigenes System. Er arbeitet auf der Erde immer himmlisch. Klingt komisch, aber es ist so. Er arbeitet unsichtbar im Verborgenen. Den Menschen meistens unlogisch. Also wenn ich Gottes Arbeitsweise angucke, das ist total gegen die Vernunft. Das ist total unlogisch. Ich würde sowas nicht machen. Aber er macht es. Nimm einen Kieselstein und geh auf den Goliath zu. So arbeitet der liebe Gott. Mit kleinen Sachen, mit unscheinbaren Sachen, mit leeren Krügen, mit Fackeln und so weiter. Seine Wege sind also total anders als unsere. Seine Ideen sind anders. Er ist sehr kreativ. Und er kommt von einer Seite, wo wir manchmal gar nicht denken. Da steigt er ein. Er arbeitet anders, als wir vielleicht manchmal gebeten haben. Wir haben gedacht, lieber Gott, schick mir einen Millionär, der bei mir vorbeikommt und mir eine gute Spende gibt. Was macht er? Der schickt dir einen Dieb vorbei. Der nimmt noch das Übrige, was du noch hast. Ja. Und du fragst dich, warum ist es so? Warum ist es mir, warum passiert mir so viel, wobei ich ein guter Kerl bin, passiert so viel Schlechtes? Weißt du, wir kennen Gottes Gedanken nicht. Es gibt eine griechische Legende, die ich ein bisschen umfunktioniert habe. Da ist ein Wanderbursche, der sucht einen Gesellen, der mit ihm mitgeht und fragt, würdest du mit mir mitgehen? Der sagt ja. Und er wusste nicht, was das für ein Kerl ist, der da mitgeht. Mit ihm mitgeht und auf die Wanderschaft sich macht. Und die erste Nacht, wo sie übernachten, dann stiehlt er dem Hauswirt sein silbernen Becher und nimmt mit. Und das hat der andere Wanderbursche gesehen. Er hat gesagt, also hör mal, der hat uns so gut bewirtet. Und du beklaust ihn, bestiehlst ihn. Ich sag, frag nicht, danach wirst du es erfahren. Dann gehen sie weiter. Bei dem nächsten, nachdem sie gut gegessen und getrunken hatten, eine gute Nacht gehabt haben, beim Weggehen zündet er dem das Haus an. Dann sagt er, also nein, hör doch mal, mit so einem Wandergesellen kann ich nicht zusammen. Also du bist brutal, unbarmherzig und gnädig. Dann sagt, frag nicht so viel, komm und folge, du wirst danach erfahren. Und dann geht er weiter und beim letzten, da nimmt er das Kind mit, den kleinen Sohn mit aus dem Haus und sagt, komm, geh mit uns mit, ein Stückchen begleit uns. Dann gehen sie über einen Bach, und einen reißenden Bach, und als sie über den Bach drüber sind, stößt er den Jungen in den Abgrund und der ertrinkt. Dann sagt er, nein, Schluss damit. Also da mache ich nicht mehr mit. Dann sagt er, weißt du, du verstehst jetzt Gottes Wege nicht. Das war ein Engel. Du verstehst Gottes Wege nicht. Der Becher war vergiftet. Das Haus ist abgebrannt. Und in dem Haus war ein großer Schatz. Das hat ihm alle seine Schulden bezahlt. Der war sowieso immer am Hungertuch. Und so weiter. Jetzt hat er ausgesorgt. Und der Junge, das wäre ein Verbrecher geworden. Wenn du das alles weißt, hernach, was alles so hernach ist. Und Gott hat Gedanken des Friedens und nicht des Leides mit uns. So, du musst Gottes unlogische Gangart und Weise verstehen. Also Gott arbeitet schrittweise. Er entwickelt uns, er ist sehr an unserer Entwicklung interessiert. Du wärst vielleicht heute Morgen gar nicht hier, wenn du nicht krank geworden wärst, wenn du nicht arm geworden wärst, wenn du nicht arbeitslos geworden wärst, wenn du nicht Kummer gehabt hättest, wenn du nicht Depression gehabt hättest, wenn du fix und fertig gewesen wärst und von den Menschen enttäuscht und sagst, jetzt will ich gar nichts mehr, und plötzlich irgendjemand sagt dir, dir kann nur noch Jesus helfen. Und dann hast dich hier verlaufen. Aber das sind Gottes Führungen, Gottes Wege. So, seine Wege sind also total anders. Es kommt anders, als du gebeten hast. Wenn Gott anfängt, dich zu führen, dann führt er dich durchs Meer, dann führt er dich durch die Löwengrube, dann führt er dich durchs Feuer. Aber er lässt dich nicht verbrennen, nicht ertrinken und nicht auffressen. Gott hat vor dem Bösen, vor dem Teufel absolut keine Angst. Er bedient sich sogar des Bösen. Also hör mir bitte gut zu, nicht, dass du mich nachher steinigst. Gott bedient sich sogar des Bösen. Er erlaubt, dass das Böse triumphiert in deiner Umgebung, dass der Löwe brüllt. Er nimmt sogar Judas mit als Verräter. Das hat er gebraucht. Gott überlässt dem Teufel diese Erde. Du sagst, bitte mal tu das. Was sagst denn du da? Der Teufel ist der Herr dieser Erde. Und Gott sagt, mach das, ruhig. Also ich reg mich nicht so auf. Und da kommt er dem Bösen gut zurecht. Und ich werde dir sagen auch nachher, warum. Gott beschäftigt sich mit dem Einzelnen. Und seine Wege sind anders. Und denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Die Gott lieben. Und Gott hat mit jedem Menschen einen Plan. Er will den Einzelnen verändern. Er will in unserem Leben eine Kettenreaktion der Gnade, der Liebe, der Wunder Gottes auslösen. Gott gab seine Offenbarungen immer schrittweise. Wenn Gott irgendetwas einem Menschen gibt, immer stückchenweise. Immer so Salamitechnik, immer ein Scheibchen und nochmals ein Scheibchen und nochmals eine Erbse und nochmals irgendetwas. Das ganze Alte Testament wurde uns geschenkt, schrittweise, ohne Hetze und ohne Hektik. 4000 Jahre hat Gott gewartet, bis er endlich mal seinen Sohn schicken konnte. Und zuletzt sprach er dann durch seinen Sohn zu uns, steht in der Bibel. Und dann kam schließlich der Heilige Geist. Also Gott hat sich sehr viel Zeit gelassen. Eigentlich hätte Gott bei der Kreuzigung den Teufel verjagen und vertreiben können, aber es hat nichts gemacht. Er hat es erlaubt. Gott erlaubt sehr viel. Und das sind alles Zulassungen. Also Gott ist ein Gott, der vieles zulässt. Er lässt nicht alles durch, aber er lässt vieles zu. Er lässt zu für deine und meine Heiligung. Jesus hat in diese Welt alles vorbereitet, damit der Heilige Geist kommt. Und der Heilige Geist führt uns dann einen wunderbaren Weg. Gott ist anders. als alle anderen Götter. Und deshalb musst du ihn verstehen, dass er auch dich anders führt, anders zu dir spricht. Gott ist ein Perfektionist. Wenn er was macht, macht er gründlich oder gar nicht. So ist Gott. Er arbeitet zum Beispiel mit den Jahreszeiten. Da geht es pünktlich, da kannst du sogar den Wecker stellen. Sommer, Winter, Herbst und Frühling, die kommen. Kannst beten, so viel du willst, die werden trotzdem kommen. Tag und Nacht, sie werden trotzdem kommen. Du kannst noch gegen die Sonne fluchen und so weiter und gegen die Sonne schimpfen und Artikel über die Sonne schreiben. Die Sonne wird immer aufgehen und der Mond wird auch aufgehen. Also du kannst die Dinge, die Gott installiert hat, nicht abschaffen. Und das, was Gott tut, kannst du auch nicht verändern. Es kommt, wie es kommen muss, wie er das sich gedacht hat. Gott wirkt immer fortschreitend und fortschrittlich. Es entwickelt sich immer weiter, baut sich immer aufs eine oder das andere auf. Gottes Wirken ist immer auf Vollendung ausgerichtet, immer, dass es fertig wird. Der Mensch wird geboren, der wächst und erzeugt Söhne und Töchter und dann irgendwann muss er sterben. Und dann geht es ja doch weiter, denn es hört mit dem Tod ja nicht auf. Gott hat alles auf Wachstum angelegt, auf Reife, auf Erfüllung, dass du lebenssatt, nicht lebensmüde, lebenssatt nach Hause gehen kannst. Du kannst sagen, ich habe alles gehabt, was ich wollte, was ich geträumt habe. Und für Gott gibt es immer bestimmte Zeiten. Kindheit, Jugend, Alter, Mittelalter. Und es kommt immer so pünktlich. Da kannst du versichert sein, mit 12 kommt die Pubertät, mit 20, da denkst du schon an Mädels und Jungs. Und dann denkst immer weiter, es kommt alles so, wie es angelegt ist. Wir haben alle die Veranlagung und irgendjemand muss diese Veranlagung gegeben haben, das ist Gott. Und irgendwann ist natürlich mit allem vorbei. Prediger Kapitel 3, Vers 1, da heißt es, alles hat seine Zeit und du kannst die Vergangenheit, wenn sie einmal da war, nicht mehr wiederholen. Du kannst deine Vergangenheit nicht mehr wiederholen, vergiss es. Ausreißen hat es seine Zeit, aufbauen hat seine Zeit und was ausgerissen ist, ist ausgerissen. Was aufgebaut wurde, das ist aufgebaut, das steht. Eine Stadt kann man zerstören und die wird immer wieder aufgebaut. Denk nur an Jerusalem, 17 Mal zerstört, bis Erdenboden gleich und ist immer wieder auferstanden. Berlin, wie oft wurde Berlin schon zerstört? So eine Stadt, ein Ort, was einmal aufgebaut wurde, oder denk an Jericho, man kann machen, was man will. Jericho wurde aufgebaut, auch wenn es zerstört wurde. Was einmal aufgebaut war, was einmal stand, das steht. So. Was entwurzelt ist, das bleibt entwurzelt. Was verloren ist, ist verloren. Was Schrott ist, ist Schrott. Als ich hier gebetet habe und als wir hier gesungen haben, hat Gott mir einen ganzen Haufen Schrott gezeigt. Metallschrott. Und da habe ich gedacht, na, was soll denn das sein heute Morgen? Metallschrott, ich bin doch kein Schrottsammler. Aber dann hat Gott mir eine kurze Botschaft in mein Herz gegeben, während der Anbetung hier heute Morgen. Also, dass Gott aus dem ganzen Schrott unseres Lebens etwas machen will. Er will diesen Schrott rausnehmen und wieder einschmelzen und wieder was Neues daraus gießen. Gott ist dieser Schmelzer. Gott nimmt deinen Schrott, was verfahren ist, vermurkst, vermarkst ist, das nimmt er und dann macht er was Wunderbares draus. So, lass dich nicht von deinem Schrott aufhalten. Also ich stand da vor diesem Schrotthaufen und sagte, Gott, was soll das alles? Mein Leben soll Schrott. Überleg einmal, wenn du dein Leben ehrlich mit den menschlichen Augen anschaust, ehrlich, wir sind nicht ehrlich, aber sei mal wenigstens 5 Minuten ehrlich, du bist hier in der Kirche, im Haus Gottes, sei mal 5 Minuten ehrlich, wenn du dein Leben anschaust, dein Leben ist Schrott. Du hast gelernt, für was, wofür? Du hast gearbeitet, gespart und eingezahlt, deine Rente, deine Lebensversicherung und so weiter und vielleicht erntest du es gar nicht. Und wie viel Schrott haben wir in unserem Leben angesammelt? Was du schon alles unternommen hast, sei doch ehrlich, was ist daraus geworden, was ist übrig geblieben? Eigentlich solltest du heute schon Millionär sein, wenn das ganze Geld bei dir geblieben wäre. Aber da war das Finanzamt, da waren die ganzen Leute, die dir das Geld aus der Tasche gezogen haben. Alles erfüllt einen Auftrag, auch von Gott her, auch durch diese Schrotthaufen. Und dann sagt Gott, ich werde das alles einschmelzen und ich werde etwas Wunderbares daraus gießen. Halt dich nicht an deinem Schrott auf. Weine nicht über dein vergangenes Leben. Klage nicht und sag, das ist alles vorbei. Wenn Gott etwas in deinem Leben angefangen hat, ist kein Schrott. Ist kein Schrott. Gott macht auch aus Schrott noch was. Was er einmal angefangen hat, das bringt er auch zu Ende. Und wenn er angefangen hat, dich zu führen, dich zu leiten, dich zu inspirieren, dann bringt er auch das zu Ende. Glaub mir das. Manche Menschen wundern sich vielleicht über dein Leben und du siehst alles mehr negativ als positiv. Aber Gott kommt zum Schluss, zum Abschluss mit diesen ganzen negativen Dingen. Denn wir reifen und reifen aus. Gott geht schrittweise vor und er sagt nicht gleich am Anfang so und so. Zuerst mal füll die Krüge mit Wasser und dann gibt es dem Speisemeister. Und dann wird erst durch die Verwandlung aus dem Wasser Wein. Gott verfolgt durch allem immer einen Zweck. Es soll immer alles gut werden, es soll Führung in deinem Leben passieren. Das sind die Spuren, die Gott in deinem Leben so legt. Und versuche einmal, die Spur Gottes in deinem Leben zu finden. Gott sagt, ich habe nicht Gedanken des Leides mit dir. In allem soll Gott verherrlicht werden, was da passiert. Der Blindgeborene. Dann fragen doch die Juden, ja, wer hat hier gesündigt? Was kann ein Blindgeborener, wenn er blindgeboren ist? Gar nichts. Was kann ein Mensch, wenn er als Krüppel geboren wird? Was kann einer, wenn er bei armen Leuten irgendwo im Slum geboren wird? Was kann einer, wenn er furchtbar schlechte Eltern hat? Was kann er dafür, dass er da ist? Und dann fragt man sich, was soll mit dem Blindgeborenen? Wer hat hier gesündigt? Er, die Eltern oder die Gesellschaft? Und dann sagt Jesus weder noch, an ihm soll die Herrlichkeit Gottes offenbar werden. An diesem Blindgeborenen soll die Herrlichkeit Gottes offenbar werden, was Gott aus dem macht, aus diesem Schrott. Und wir sind vielleicht auch in einer Schrottgesellschaft geboren. Und das sind wir ja, ohne Zweifel. Auch wenn sie noch so vergoldet ist und voller Doublé. Wir sind in einer Schrottgesellschaft. Das Geld, das du tagtäglich in der Hand nimmst, ist nicht mehr wert als ein Klopapier. Wir sind in einer Welt der Inflation, des Zerfalls. Und was soll daraus werden? Gott verfolgt dein Ziel mit allem, was passiert um dich herum. Denn aus deinem Leben soll sich was herauskristallisieren, soll das echte und wahre Werte zustande kommen. Gott will sich in deinem Leben verherrlichen. Und deshalb lass Gott wirken und lass Gott an dir arbeiten. Lass Gott sich in deinem Leben offenbaren. Heute Morgen will Gott zu dir sprechen. Ich weiß nicht, ob du es verstehst, aber Gott will, dass dein Leben harmonisch aussieht, eingeschmolzen von der Liebe Gottes, vereinigt durch den Heiligen Geist. Gott verwirklicht sich immer wieder schrittweise, auch in deinem Leben, ob du es glaubst oder nicht. Er versucht, dein Leben auf der Spur des Segens zu bringen, auf der Spur des Friedens zu bringen. Er versucht, dein Leben auf der Spur der Gnade zu bringen. Das macht immer schrittweise. Immer mehr zieht er dich zu sich und lockt und baut dein Vertrauen auf. Und erleuchte dich immer mehr von Tag zu Tag. Schrittweise führt dich Gott sogar in die Ewigkeit. Schrittweise. Und irgendwie schrittweise geht auch dein Leben zu Ende. Zuerst steht ein Prediger, liegst du im Bett, dann krabbelst auf alle vier, dann gehst du auf zwei Beine und dann wirst du alt, dann gehst du auf drei Beine. Zwei Füße und einen Stock. Das ist so der Lauf der Dinge. Und nachher liegst du es wieder. Dann nimmst du Gehhilfe so. Heutzutage. Aber es geht schrittweise. Der Mensch wird zuerst mal geboren und dann baut er mehr und mehr ab. Schrittweise geht auch der Teufel pleite. Schrittweise. Der geht nicht auf einmal pleite. Der Teufel verstellt sich als Engel des Lichts und der hat noch 21 Tage Kraft. Da steht er da und droht, aber der kann nicht länger als 21 Tage aushalten, dann ist seine Kraft zu Ende. Das Böse geht auch schrittweise zugrunde und richtet sich zugrunde. Ich denke nur, als sie den Turm da bauten in Babylon oder in Babel, da kam Gott herab und verwirrte ihre Sprachen. Und die Menschen konnten ihr Plan nicht zu Ende führen. Schrittweise verlässt Gott die Kirche mehr und mehr. Und ich möchte heute ein paar Wahrheiten sagen, die werden dich vielleicht schockieren. Denn schrittweise geht auch der Abfall oder findet der Abfall von Gott statt. Der Antichrist kommt nicht sofort. Vor 2000 Jahren schreibt Johannes in einer seiner Briefen, der Antichrist ist schon unter euch. Aber wo ist er denn? Und dann am Schluss in der Offenbarung, in der Apokalypse, setzt sich in den Tempel. Schrittweise geht es. Es gibt zwei Richtungen, in der wir Menschen gehen. Entweder vorwärts oder rückwärts. Und rückwärts geht es auch schrittweise. Wir bauen auch rückwärts schrittweise ab. Wir ruinieren uns auch schrittweise. Nicht alle auf einmal. Wir werden nicht Verbrecher von heute auf morgen, aber irgendwo eine Verletzung, irgendwo eine Ablehnung, irgendwo ein falsches Wort, falscher Gedanke und schon degradierst du dich. So auch der Abfall. Schrittweise geht es vorwärts. Wenn du die Schritte, die Wege Gottes achtest oder die Schritte überhaupt achtest, deine Schritte, dann musst du aufpassen. Irgendwo ist dann zu spät, wenn dieser Dominoeffekt einsetzt. Dann klappt alles zusammen und bricht alles zusammen. Da gibt es keine Umkehr mehr. Da ist zu spät. Dann kannst du nicht mehr groß die Sache abfangen, aber du kannst vielleicht jetzt, während die Anfänge, jetzt etwas noch unternehmen. Du merkst, also ich entwickle mich in der Richtung, ich werde immer komischer. Ich werde immer merkwürdiger. Ich verhalte mich immer gar nicht mehr normal. Und du merkst es an deinem Verhalten, das stimmt was nicht. Andere sagen dir das, aber du wirst es vielleicht gar nicht wahrhaben. Aber es ist noch eine Zeit zur Umkehr. Solange du gewarnt wirst und solange du hörst und solange du verstehst, hast du noch eine Chance umzukehren. Gott arbeitet schrittweise, so das Verderben kommt nicht auf einmal und auch die Gnade kommt nicht auf einmal. Grundsätzlich alles Stück für Stück. Gott überspringt nichts. Er wartet, bis du das mitbekommen hast. Und wenn du dann mitbekommen hast und nichts gemacht hast, dann kommt der nächste Schritt. Oder wenn du mitbekommen hast, aha, das ist das passiert und du kehrst um, dann geht es in die andere Richtung. Und deshalb in allen Dingen wartet Gott, bis du soweit bist. Schrittweise leite dich der Heilige Geist. Und schrittweise wirst du auch verführt. Zuerst gibt man dem Teufel einen kleinen Finger. Kennen wir von unseren Sprüchen. So, und dann geht es schrittweise bergab. Und wenn die Lawine einmal rollt, ist sie nicht mehr zu bremsen. Meistens benutzt Gott, wenn er uns führt, Umwege. Das hat viele Gründe, warum er das tut. Der Teufel soll nicht mitbekommen, dass Gott dich führt. Deshalb führt er dich Umwege. Die Ungläubigen sollen nicht mitbekommen, dass Gott dich führt. Das soll nicht mitbekommen. Und das muss auch niemand an die große Glocke hängen. Ich habe die Führung Gottes. Und der Teufel soll nicht wissen, wo du dich gerade aufhältst. Die Rabbiner, die haben eine Diskussion irgendwo im Talmud, die sagen, wo war der Teufel, als die Kinder Israel durch das Rote Meer zogen? Denn da ist kein Teufel zu sehen, weit und breit, außer Pharao. Wo war der Teufel, als die Kinder Israel durch das Rote Meer zogen? Und dann kommt ein Rabbiner und sagt, ich weiß, wo er war. Der war so mit dem Hiob beschäftigt, dass er keine Zeit für die Kinder Israel und für Moses hatte. Und verstehst du, der Teufel gibt vielleicht gibt er Probleme in einem Fall, in der Familie, da sind Probleme haufenweise. Und da ist der Teufel so mit den Problemen beschäftigt, damit du deine Seele rettest, damit du in Sicherheit kommst. Gott arbeitet immer an deiner Reife. Weißt du, du sollst tieffurzter werden. Tiefgang sollst du in deinem Leben haben. Gott arbeitet so, wie du wahrnimmst, wie du wächst. Und wenn du an der Stufe gewachsen bist, nimmt er dann die nächste Stufe. Du wirst ja auch in der Schule versetzt, erst wenn du die Lektion verstanden hast. Er verwirklicht sich auf seine Art und Weise. Das Gute wie das Böse lässt er ausreifen, voll ausreifen. Und Gott kann warten. Gott kann mit dem Bösen warten und Gott kann auch mit dem Guten warten. Weißt du, er wartet, bis du soweit bist oder die Sache soweit ist und dann irgendwo ist dann die Endstufe und sagt, jetzt reicht's, bis hierher und deine Wellen sollen sich hier legen. Während die Welt zusammenbricht, die Welt rückwärts geht und so weiter, dann werden die Kinder Gottes aufgebaut. Es ist erstaunlich, also wo ich stutzig bin in dieser Welt und jetzt in den letzten paar Monaten, weißt du, unsere Partei hier, führende Partei, die waren alle für Atom und die waren alle für alles und so weiter. Und so von heute auf morgen, wir steigen aus der Atomenergie. Ist mal gut oder schlecht sein. Aber was mir aufgefallen ist heute Morgen, das ist eine Rückwärtsentwicklung. Die Wissenschaft, die Erkenntnis, die Entdeckung, die man gemacht hat, man geht rückwärts. Man wird diese Sachen, man kann die Sachen nicht mehr kontrollieren, das merken die. Und es ist eine Rückwärtsentwicklung. Wir erleben überall auf allen Gebieten in unserer Gesellschaft eine Rückwärtsentwicklung. Finanziell, wir steuern auf die Steinzeit zu oder Super-GAU, Inflation. Also wir entwickeln uns rückwärts. Jetzt kommt Windkraft, das hat man schon immer gehabt, Wind. Und die Sonne schien auch immer. Also es ist Rückwärtsentwicklung. Die Gesellschaft steht vor einem finalen Kollaps. Materialismus bricht zusammen, der kommunistische Materialismus ist zusammengebrochen und wir stehen auch hier jetzt mittlerweile sehr nahe davor. Auch der kapitalistische Materialismus bricht zusammen. Ich will nicht Politik machen, aber die Sachen passieren. Amerika wird bald zahlungsunfähig. Griechenland ist schon soweit. Belgien kommt als nächstes, Italien vielleicht auch wieder. Diese Nationen, die werden zahlungsunfähig. Länder, die eigentlich bisher existierten. Auch die Kirche bricht zusammen. Und ich spreche auch Kirche jetzt heute mal ganz besonders evangelische Kirche. Und ich bete das, und bitte seid nicht schockiert, wenn ich sage, ich bete, dass die evangelische Kirche viel schneller zusammenbricht. Und ich begründe auch warum. Herr, lass das zusammenkarren, dass endlich der Spuk hier vorbei ist. Wir haben am 25. den Christopher Street Day in Berlin. Und das Erstaunliche ist, am 24. Juni wird die evangelische Kirche den Christopher Street Day mit Glocken einläuten. Mit Glocken einläuten. Und ich traue meinen Augen und Ohren nicht. Die Kirche segnet Sodom und Gomorra. Nicht, dass sie etwas sagen dagegen, aber die segnen Sodom und Gomorra in dieser Marienkirche am Alex unter dem Fernsehturm. Da findet ein ökumenischer Gottesdienst statt. Und ich sage, das ist der Südstand dabei. Da sind die Baptisten, die Methodisten, die ganzen Freikirchler, alle, die in der Ökumene vereinigt sind, die unterstützen das. Und die sagen kein einziges Wort dagegen. Wir sind in der Endzeit. Der liebe Gott muss sich bei Sodom noch entschuldigen, womöglich. Und sagen, das, was sie gemacht haben, das war nicht recht. Der Berliner Christopher Street Day, der wird heute Nachmittag gegen 18 Uhr in 12 Apostelkirche in Schöneberg, wird schon das Vesper gemacht, schon der erste Gottesdienst, die kriegen nicht genug den Hals voll. Da wird extra Gottesdienst gemacht und schon als Einstieg in diesen Gottesdienst und schwule Männer werden die Liturgie gestalten und ein Superintendent wird predigen, heute Nachmittag. Wir sind also schon so weit in der Endzeit. Schwule werden die Messe gestalten oder die Anbetung gestalten. Ich weiß gar nicht, was sie machen werden. Vielleicht onanieren. Ganz geradeaus gesagt, verstehst du? Also ich sage das, wenn schon Schwule so ein Gottesdienstbild gestalten wollen, schwulen Gottesdienst in Schöneberg, so weit sind wir. Und die Begründung in der Presseerklärung heißt es, und da sagen die Kirchenvertreter, bei einem so wichtigen Ereignis wie Christopher Street Day darf die Kirche sich nicht heraushalten. Darf die Kirche sich nicht heraushalten. Die muss Salz und Licht sein. Die muss etwas sagen. Ich habe nichts gegen Sex. Jeder kann sein Sex machen und halten und haben, wie er will. Aber die Kirche muss ein Wort sagen. Und sagen, Gott hat Lot und aus Sodom herausgeführt. Und Geschwister und Freunde, Gott muss auch uns rausführen aus Sodom und Gomorra. Und wunder dich nicht, dass so ein Mega-Event dann am Tag drauf am 26. Juni im Olympiastadion, da kann was passieren. Also wenn ich Gott wäre, ich würde auch nicht schlafen. Und ich würde auch nicht alles durchgehen lassen. Und ich würde auch nicht ein Auge zudrücken. Denn Gott ist langmütig und geduldig genug gewesen. Verstehst du irgendwo? Weißt du, von ungefähr kommt nichts. Von nichts kommt nichts. Von nichts kommt nichts. Du musst diese göttliche Philosophie kennen. Und dann ist noch die Frage, wie lange kannst du als Christ dich in solch einer Saugkirche wohlfühlen, wo das alles mitmacht? Manche Christen sind so barmherzig und gnädig und gütig, die wollen den lieben Gott überholen. Ich habe eine Schwester, die wir hier in der Gemeinde getauft haben und so weiter, und die ist in der St. Marienkirche als Älteste, Diakonin und so weiter. Ich habe als Schwester, das ist nicht dein Platz ist in der Gemeinde. Mach lieber Hauskreis, mach das und du kannst alles machen. Das ist gar nicht genug Arbeit. Nein, aber ich möchte mich in meine Kirche einbringen und ich möchte für meine Kirche tun. Die ist jetzt dabei, die trägt das mit. Die trägt das mit. Mitgehangen, mitgefangen. Und wenn mit der Gesellschaft geht, geht unter, wenn die Gesellschaft untergeht. Weißt du, und dann zahlst du noch weiter Kirchensteuer und unterstützt diese Leute. Es wird höchste Zeit, dass du aus diesem Verein austrittst und dich nicht an ihren Sünden beteiligst. Deshalb sagt die Bibel, geht aus von ihr, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet. In solch einem verkommenen Haufen hast du doch nichts zu suchen, oder? Hast du was verloren? Hast du was in Sodom verloren? Weißt du, man sitzt, Lot saß in Sodom. Er war sogar Ratsherr. Aber Gott hat ihn rausgeführt. Kann Gott noch immer zuschauen? Verstehst du? Er ist geduldig. Aber schrittweise geht der Abfall unter dem Abgrund näher. Gott kann nicht mehr ruhig sein. Kann nicht einfach freien Lauf lassen. Wir sehen, wo die Gottlosigkeit hinführt. Die Kommunisten haben die Kirchen entweiht. Und ich denke, diese Art von Entweihung ist genauso schlimm. Genauso schlimm. Nur in eine andere Richtung. Wir haben gestern das Thema gehabt, 2. Timotheus 3. Wir gehen schwierigen Zeiten entgegen. Und wir gehen tatsächlich schwierigen Zeiten entgegen. Aber schrittweise ist eins nach dem anderen gekommen. Und es liegt daran, weil die Christen nicht konsequent genug sind. Weil die Christen nicht mehr aufstehen, weil die Christen ihren Mund nicht mehr aufkriegen, weil die Christen schweigen wo sie reden sollten und reden, wo sie schweigen sollten. Und ich habe meinen Weg gewählt. Und ich habe gesagt, Herr, ich will dir dienen und ich mache da nicht mit. Und das Schlimmste noch dabei ist, was auf dem Christopher Street Day passiert, da der Alice Schwarz, eine Feministin, die wettert und schimpft und versucht, das gesetzlich zu, gerichtlich zu verbieten, die Sache. Da werden Frauen an Ketten gebunden, um den Hals, und wie Sklavinnen von Männern durch die Straße geführt. Das ist ein Wagen oder ein Zug, was passieren soll. Das ist Entwürdigung des Menschen, Entwürdigung der Frau. Frauen als Sklaven, natürlich das Hinspielung auf die Geschichte und so weiter. Wir sind jetzt befreit, wir sind keine Sklaven mehr, aber die Menschen sind Sklaven. Und ich unterstütze solche Sachen, wie jetzt die Frau Schwarzer das macht. Das ist Entwürdigung der Frau. Das ist ein Skandal. Menschen in den letzten Tagen werden eklig sein, steht in 2. Timotheus 3, Vers 1 bis 5, werden Lästerer sein und die Lästerung, die Gräuel sind so groß und massiv, aber das ist nicht von heute auf morgen passiert. Die Medien haben Tor und Tür aufgemacht. Wenn du Nachrichten hörst, du hörst nicht, dass da dass tausendmal am Tag Flugzeuge sicher landen und so weiter. Aber da muss nur ein Flugzeug einen Meter daneben, neben der Fahrbahn geraten. Und schon heißt es, ein Flugzeug ist bald abgestürzt oder eine Fasspanne. Nur das Negative wird verherrlicht. Nur das Böse wird verherrlicht. Du hast noch nie gehört. Gibt es noch irgendetwas Gutes? Ein Zeitungszar, der hat einmal eine Parole ausgegeben, weil er gedacht hat, das gibt nicht. Meine Zeitung schreibt nur noch Negatives. Ein amerikanischer Zeitungsverleger, ähnlich wie Bild-Zeitung und BZ. Und gibt es nichts Vernünftiges zu berichten. Und dann hat er ein Preisausschreiben gehabt, wer die beste Nachricht bringt. Dass man auch mal was Positives berichten kann. Und es hat ein kleines Mädchen gewonnen, oder was heißt ein Teenager. Und das war die beste Nachricht. Gott hat noch alles unter Kontrolle. Das war die Schlagzeile. Gott hat noch alles unter Kontrolle. Das war die beste Nachricht aller Nachrichten. Gott hat alles unter Kontrolle. Auch so in dieser Welt, du denkst, da geht das alles außer Kontrolle. Gott hat alles unter der Kontrolle. Er hat auch dein Leben unter Kontrolle. Er arbeitet schrittweise. Das ist meine Botschaft. Wir müssen lernen, mit Gott im Gleichschritt zu gehen. Und dann kommen wir weiter. Wenn Gott geht, dann sollen wir gehen. Wenn Gott steht, sollen wir stehen. Gott arbeitet mit verschiedenen Methoden, Dingen, Erfahrungen. Gott arbeitet immer auf ein und dieselbe Art. Immer wieder, er lässt Widerstand kommen. Gott arbeitet These, Synthese und Antithese. Das ist Gottes Arbeitsmethode. Wenn du das begriffen hast, hast du alles gelernt, verstehst du die Geheimnisse Gottes. Und Gott kann aus nichts viel machen. Und so, Gott ist immer derselbe, aber die Dinge, die Arbeitsweise und die Aktionen Gottes sind immer ganz verschieden. So wie Wasser. Ich verwende immer das Bild von Wasser. H2O. Es erscheint als Eis, mal Schnee, mal Wasser und mal Dampf. Oder was auch immer ist. Aber es ist immer ein und dieselbe Zusammensetzung. Gott ist immer derselbe. Aber er erscheint manchmal anders. Er erscheint manchmal, ja, im Winter, einmal im Herbst und einmal im Sommer. Manchmal, da ist nichts da und da ist er doch da. Gottes Schritte sind immer Lebensabschnitte in unserem Leben und bei allen Menschen gleich. Und Gott ist immer an eine Person gebunden, an deine Person, an deine Persönlichkeit. Und Gott ist bei allen gleich. Der Arme und der Reiche ist bei Gott gleich. Auch wenn er jetzt ein bisschen mehr hat in seiner Tasche im Augenblick, aber das letzte Hemd hat keine Taschen. Weißt du, ob wir glauben oder nicht, Gott behandelt alle gleich. Gott ist ein gerechter Gott. Klingt komisch. Und so weiter. Keiner nimmt was mit, keiner behält was, keinem bleibt was übrig. Nur das, was du nach drüben transportiert und transferiert hast. Alle Menschen müssen ausnahmslos vor das Gericht Gottes. Und Gott richtet ohne Ansehen der Person, ja, warst du evangelisch, warst du katholisch, warst du Mohammedaner, was warst du? Gott interessiert sich nicht über diese ganzen Vereine. Gott interessiert sich nicht über deine Abstammung, Jude oder Deutscher oder Amerikaner. Er interessiert sich auch nicht über die Titel, die du hast, Doktor, Professor oder was weiß ich. Gott interessiert sich nicht, welcher Kirche du zugehörst oder welche Ausbildung du gehabt hast. Was ihn interessiert, und ich sage dir, was Gott interessiert, deshalb arbeite er schrittweise, dass du dahin kommst, dass du das findest, was Gott wirklich interessiert. Gott interessiert nur eines, kennst du meinen Sohn? Kennst du Jesus? Kennst du meinen Sohn? Hast du seine Art in deinem Leben? Rühmst du dich seines Namens? Bist du erfüllt von ihm? Das ist, was Gott interessiert, letztendlich, unterm Strich. Folgst du ihm nach? Kann er dein Leben gestalten? Wie sieht's da aus? Kennst du seine Praktiken, Methoden und Weisen? Lässt du dich von seinem Geist bewegen? Hast du seine Gesinnung? Das ist, was Gott interessiert. Bist du wie Jesus? Und am Schluss, früher oder später, ob du glaubst oder nicht, kommst du so hin, so weit. Lass ein Flugzeug in 10.000 Meter Höhe in Turbulenzen kommen. Da gibt es keine Heiden mehr. Da gibt es keine Atheisten mehr. Da beten sie alle zu ihrem Gott, denn es geht jetzt um Leben und Tod. Alles, was Gott sucht, ist Jesus. Und er sucht in deinem Leben, kannst du diese Art und Weise Jesu in deinem Leben umsetzen? Und wie war Jesus? Lernet von mir, sagt er. Jesus konnte allen vergeben. Und jetzt werde ich praktisch. Gott geht schrittweise. Wenn du Christ wirst, Kind Gottes wirst, dann wirst du zu der nächsten Lektion geführt, vergeben. Jesus am Kreuz betet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Kannst du allen Menschen vergeben? Nee, wahrscheinlich nicht. Aber das lernst du. Das lernst du. Und manche Leute können nicht sterben, die schreien und brüllen in der Todesstunde. Ich bin an so viele Sterbebetten gewesen, das ist entsetzlich manchmal. Bis man Vergebung erlebt, Vergebung empfangen, Vergebung ausgesprochen hat. Vergebung ist im anderen Leben unheimlich wichtig. Hast du den Menschen vergeben? Im Jenseits zählt nur Jesus und die Offenbarung, die er dir gegeben hat. Und Gott arbeitet schrittweise. Schrittweise, das ist, wie Gott das einfädelt, wie Gott das zustande bringt und so weiter, dass du lernst zu vergeben, lernst loszulassen. Denn das letzte Hemd hat keine Taschen und du lernst jetzt schon loszulassen. Wenn du mal auf dem Sterbebett liegst, im Koma liegst, brauchst du das alles gar nicht mehr. Das ist gar nicht mehr wichtig. Gar nicht mehr Rede wert. Er hat seinen Sohn gesandt in diese Welt. Und Gott schickt seinen Sohn auch zu dir. Er kommt zu dir und klopft an. Und er steht vor der Tür. In der Bibel heißt es einmal so. Gott zwingt sich nicht auf, aber er steht vor der Tür. Gott zwingt sich nicht auf, nur der Teufel zwingt sich einem auf. Aber er will Einlass in deinem Leben finden und sagt jetzt, guck mal an, jetzt das passiert in der Welt so und das passiert dann so. Und guck mal, und wo bist du, wo stehst du? Und wie geht's mir? Wie geht's mit mir weiter? Wir sollten uns besinnen, wo kommen wir her und wo gehen wir hin? Und mein Vater hat Brot die Fülle, hat der verlorene Sohn gesagt. Amerika steht vor dem Aus, Europa steht vor dem Aus, der Teufel geht auch bald aus, verstehst du, und seine Helfers. Weißt du, keiner will mehr Demokratie haben. Überleg einmal, guck mal, jetzt die Regierungen im Mittleren Osten oder Nahen Osten, die Regierungen, wie die Völker gegen ihre Regierung aufstehen, passiert genauso, was in Matthäus 24 steht. Ein Volk erhebt sich gegen das andere. Keiner will mehr diese Art von Demokratie haben, was Amerika lange Zeit gepredigt hat. Auch in Deutschland hat Gott noch ein Wörtchen mitzureden. Wenn er diese Grollen sieht und alles beobachtet und so weiter, er kann doch nicht gleichgültig sein und kann sagen, ich lasse das alles durchgehen. Wenn es dann soweit ist, macht Gott meistens kurzen Prozess. Wenn es dann soweit ist, schnappt die Falle zu. Dann lässt er den Nebukadnezar kommen, dann lässt er die Assyrer kommen, dann lässt er Hitler oder Stalin kommen. Dann lässt er die Moslems kommen und Gott straft immer durch jemanden, der schlimmer sind als sie selber. Das war so immer zu allen Zeiten. Dann kommen die Terroristen, kommen die Heuschrecken, da kommt eine Dürre, da kommt der Westwind. Und der Gottlose flieht und niemand jagt ihn, steht in der Bibel. Dann schickt er Plagen und dann finden sie den Erreger nicht einmal. Einmal ist es Salat, dann sind die Gurken, dann sind die Sprossen wieder, dann war es im Bach irgendwo, dann geht es von Mensch zu Mensch. Dann sind die Wissenschaftler lächerlich, die blamieren sich. Steht ja in der Bibel, in Apokryphen natürlich. Sie wollten die Furcht bannen und jetzt muss man sie selber bannen. Die werden mit den Dingen nicht verfertigt. Wenn Gott etwas macht, kann kein Mensch was erklären. Wie passiert das? Wie ist das möglich? Dann findet er keine Lösung, keinen Ausweg. Die Zeit, wenn sie reif ist, dann kommen die Schnitter. Und die trennen Spreu vom Weizen oder Unkraut vom Weizen. Die Gerichte Gottes, wenn die da sind, wenn dieses Countdown läuft, solange es noch läuft, kannst du immer noch aussteigen. Aber dann, wenn es Zero ist, Null, Und wenn die Sache hochgeht, dann kannst du nicht mehr viel machen. Und deshalb hat Gott mir gesagt, bring es hier in dein Haus, bring es hier in die Gemeinde. Das ist so dieses Haus Rahab heute, das, was ich propagiere. Natürlich soll es auch zu Hause bleiben oder gar nicht in Berlin sein in dieser Zeit. Das wäre am besten. Nee, du weißt nicht, was passiert. Das sind so viele Sachen. Guck mal, jetzt hat man in Wien jemanden verhaftet, einen jungen Burschen, 25 Jahre alt, hat man verhaftet. Der hat geübt, schon am Monitor ein Flugzeug zu steuern und gegen den Reichstag einen Anschlag zu verüben. Steht in der BZ, habe ich die gestern oder gelesen. So, verstehst du? Also, der Teufel plant Anschläge, denn er ist Mörder, Lügner und Dieb von Anfang an. Der hat auf die Menschen abgesehen und gerade auf die Deutschen. Warum? Den Deutschen geht's so gut. Besser als den Amerikanern und den Franzosen und den Griechen. Und unsere Wirtschaft floriert anscheinend. Und das kann der Teufel nicht verkraften, dass es einem Volk gut geht. Jetzt mal augenblicklich wenigstens. Wie es morgen aussieht, weiß ich nicht. Und das ist der Neid. Und Leute, die Mächtigen brauchen irgendetwas. Der Massoud, CIA und so weiter und FBI und welche Geheimdienste auch immer. Die brauchen etwas wie einen neuen Krieg, damit wir sie, die Massen wieder mobilisieren können. So wie bei den Terroristen gegen die Moslems, obwohl da niemand genau weiß, ob das wirklich die Moslems waren. Vielleicht waren sie selber. Und so. Und man braucht ein Feindbild. Wir haben ja kein Feindbild. Früher waren es die Kommunisten. Für den Kalten Krieg. Die sind jetzt ausgestorben. Jetzt brauchen wir was anderes. Und irgendjemand werden sie finden. Unten in Libyen geht's nicht weiter, da geht's nicht weiter und da geht's nicht weiter. Im Nahen Osten geht's nicht weiter. Und man muss wieder etwas haben und sie werden was finden. Und sie brauchen etwas. So, ich sage es nur, Gott lässt es zu. Ich habe mal eine Freiversammlung gehabt in Stuttgart. Und dann habe ich habe den Kommunisten meinen Infotisch aufpassen lassen, wenn ich zur Toilette musste. Und ich habe natürlich auf ihren Tisch auch aufgepasst. So, wir haben mit Kommunisten zusammengearbeitet. Du kannst mit Kommunisten manchmal besser zusammenarbeiten, wie mit manchen Christen. So, das nur nebenbei. So, ich habe mit ihm gut zusammengearbeitet. Und dann kommt doch so eine Rabauke und will, also gegen die Kommunisten hat er nichts, aber gegen mich hat er geschimpft, was wollt ihr Christen, ihr habt hier nichts zu suchen auf der Straße und. Und dann geht doch der Kommunist, der hat ein bisschen dicken Bauch gehabt, und geht auf den zu und zuckt mit dem Bauch und der steht auf und will, stürzt natürlich zu Boden, der andere, der mich da angreifen will, macht ihn fertig, steht auf und zieht schon sein Messer, der Kommunist. Dann kommt ein anderer vorbei, ruft die Polizei, da sagen, die schlachten sich gegenseitig ab. Und genau so ist es, wie der Teufel arbeitet. Der Teufel lässt die Menschen sich gegenseitig abzuschlachten, gegenseitig sich fertig zu machen. Gott lässt es zu. So hört langsam aber sicher Demokratie auf. Früher, wenn man eine Regierung stürzen wollte, hat man den König beseitigt. Heute kannst du, wir haben keine Könige mehr, wir haben Demokratie, muss man das Volk beseitigen. Nur, dass du weißt, wie die Sachen funktionieren. Und natürlich, da wird alles morsch gemacht, alles kaputt gemacht, alles gekauft und dann müssen sie alles hergeben, schrittweise. Und jetzt ist eine persönliche Frage und ich komme langsam zum Schluss und wir möchten auch noch zusammen beten. Eine persönliche Frage, geht es in deinem Leben vorwärts oder rückwärts? Geistlich, wie geht es in deinem Leben? Vorwärts oder rückwärts? Sei ehrlich, wirst du jeden Tag heißer für Gott oder kälter? Sagst du, ich habe schon alles hinter mir, habe alles überwunden. Nein, bist du fertig? Erkennst du Gott mehr und mehr? Wirst du geistlicher oder fleischlicher? Vielleicht warst du mal früher in der ersten Liebe geistig, super geistig. Oh, da haben deine Eltern dich bremsen müssen. Bitte nicht alles hinschmeißen und alles aufgeben und so weiter. Bleib bei der Sache und jetzt kann man dich gar nicht mal mehr bewegen, Bibel zu lesen. Wirst du von Tag zu Tag erneuert oder stumpfst du von Tag zu Tag ab? Da kann alles runtergehen bei dir, wie bei der Gans das Wasser. Wirst du lauer und träger, gleichgültiger und oberflächlicher? Wie sieht's? Das ist diese persönliche Frage. Nicht, wie es in der Welt aussieht, sondern wie sieht's bei dir aus, bei mir, bei uns, bei jedem Einzelnen? Gewinnst du jeden Tag täglich was dazu oder verlierst du jeden Tag mehr und mehr an Substanz, an geistlicher, göttlicher Substanz? Die Richtung, wie ist sie in unserem Leben? Und die bestimmst du allein, sonst niemand. Die Richtung in deinem Leben, wie es entweder vorwärts oder rückwärts, wie es da geht, bestimmst du allein. Niemand anders. Die Liebe bestimmt die Richtung. Das, was du liebst, das wirst du immer machen, das wirst du immer tun, dafür wirst du dich immer einsetzen, dafür wirst du dich immer engagieren. Und was du nicht liebst, keine 10 Pferde bringen dich dorthin. Wenn du das Sichtbare liebst, wirst du tagtäglich rückwärts gehen. Dein Bauch wird das Wichtigste dir sein, deine Sinne, deine Gefühle. Wirst du dein ganzes Geld dafür opfern, wirst alles Sichtbare, was du hast, dafür investieren, deine Zeit, deine Möglichkeiten, deinen Ruf, deinen Namen. So wie der Demas in der Bibel. Der Demas ist mal mit dem Apostel Paulus gegangen, war ein ganz treuer, fleißiger Mitarbeiter. Und dann sagt der Paulus oder schreibt ein paar Zeilen nebenbei, und Demas hat die Welt lieb gewonnen. Dieser fromme Mitarbeiter Gottes, er ist hinter der Welt hergegangen, dann nach Anerkennung vielleicht gesucht. Die Welt war ihm wichtiger, das irdische Leben war ihm wichtiger, die Vorteile des Lebens waren ihm wichtiger, das Geld war ihm wichtiger wahrscheinlich. Der Gewinn konnte nicht genug bekommen. Demas hat die Welt lieb gewonnen. Wir bestimmen die Richtung unseres Lebens. Ob wir in der Welt bleiben oder aus diesem System aussteigen und sagen, wir benutzen das alles, aber wir lassen uns nicht davon gefangen nehmen. Du darfst alles haben, aber nichts darf dich gefangen nehmen. Wie viele suchen nur zeitlichen Gewinn, so wie Esau. Nur einmal meinen Bauch vollhauen mit Linsengericht. Und dann verschleudert er sein Erstgeburtsrecht, seine ganzen Privilegien, vernachlässigt sein geistliches Leben. Das geht mich nichts an. Also ich kann für meine Erstgeburt nichts kaufen. Und vernachlässigt letztendlich seine Ewigkeit. Irdisch gesinnte Menschen denken nur irdisch. Sie kaufen jeden Mist zusammen, gucken sich jedes Programm und jeden Film an, sind geistige Messes. Und dann wundern sich bei uns, ich komme gar nicht mehr durch. Bei den Messes kommst du auch gar nicht mehr durch. Da brauchst du eine Planierraupe. Oder du erkennst mehr und mehr den Herrn, hast Hunger nach Gott, bist hinter Gott her, tagtäglich, intensiver, nimmst dir sehr viel Zeit für den Herrn, bist ausgewogener, persönlich ausgewogen, ist so wichtig, geistlich ausgewogen zu sein. Die Gemeinschaft mit Gott wird bei dir dann täglich stärker und stärker. Und du setzt Prioritäten in deinem Leben, das ist wichtig und das ist unwichtig. Und du schöpfst aus ganz anderen Quellen. Wie ist dein Leben? Wie läuft dein Leben ab? Wie ist dein Innenleben? Und den Weg zu deinem Innenleben kannst nur du allein gehen. Und entscheidest über dein Innenleben allein. Was du liest, was du hörst, was du siehst, mit wem du umgehst. Und Gott geht schrittweise. Vielleicht auch jetzt diese Predigt. Du hast gar nicht gedacht. Du hast gedacht, vielleicht wird es eine Halleluja-Predigt. Ich kann ja auch Halleluja-Predigt bringen, wenn ich möchte. Aber ich möchte, dass du in der Erkenntnis Gottes wächst. Dass du in der Liebe Gottes wächst. Dass du in der Gnade Gottes und in der Weisheit Gottes mehr und mehr zunimmst. Und nicht auf einmal. Weißt du, wir möchten gleich 7 Meilenschritte tun. Wir sollen einfach kontinuierlich, einfach regelmäßig in unserem Leben mit dem Herrn gehen. Gott arbeitet immer schrittweise oder in Raten, immer scheibchenweise. Deshalb sagt die Bibel uns auch, alles auf dieser Welt ist Stückwerk. Gott arbeitet immer in Stückwerken. Da ein bisschen, dort ein bisschen und da, so wird das Bild kreiert. Du musst eigentlich mal heute ein bisschen deine Entwicklung selbst überprüfen. Test. Überprüfe deine Entwicklung. Wie sieht es aus? Hast du dich in deinem Leben verbessert, verändert oder verschlechtert? Wie sieht's aus? Seitdem du Christ geworden bist, bist du schlechter oder besser geworden? Und was hat sich bei dir verschlechtert oder verbessert? Weißt du, Lebensüberprüfung ist wichtig. Ich musste mit meinem Auto auch jedes Jahr oder alle 2 Jahre zum TÜV. Und als ich mal ein altes Auto fuhr, ich war so entsetzt. Ich habe zuerst alles zugespachtelt und zugestrichen und zugemalt. Und dann fahre ich beim TÜV und dann nimmt dieser TÜV-Mensch nimmt den Hammer und schlägt dagegen. Der ganze Putz fällt weg. Ich war entsetzt. Dann sagt er, so kommen Sie nicht durch. Und dann muss ich das einschweißen und noch was anderes. Ach, das war furchtbar. Weißt du, da ist gar nicht so zimperlich damit umgegangen. Ich habe natürlich mein heiliges Blechle geliebt. Aber der hat da gerüttelt, und dann kam ich auf so, da kam das Auto auf so eine Anlage, wo es gerüttelt, so richtig geschüttelt wurde. Und dann wurden die Bremsschläuche geprüft. Dann sagte
Damit können sie nicht mehr weit fahren. Müssen sie noch Schläuche erneuern. Du solltest mit deinem Leben zum TÜV gehen heute, zum lieben Gott. Und ich habe Angst, viele würden da gar nicht durchkommen. Ich habe Angst. Die würden sagen, nochmals, du würdest eine Mängelliste kriegen vom lieben Gott. Wenn der Herr uns anfängt mal zu prüfen, der prüft Herz und Nieren, rüttelt und schüttelt oder überlässt es dem Teufel und dann fällt die ganze Tünche runter. Dann fällt die ganze Tünche runter und dann stellt er dir Fragen, da wirst du sprachlos. An das habe ich gar nicht gedacht. Wie steht es mit der Selbstkontrolle? Wie steht es mit der Aufarbeitung der Vergangenheit? Du solltest also dich selber fragen, bevor Gott dich fragt. Das ist das, was ich dir empfehlen möchte. Frag dich selber, bevor Gott dich fragt und prüft, wie ist meine Liebe zu Gott? Wie sind meine Beziehungen zu ihm? Was sind meine Prioritäten? Erfülle ich den Auftrag Gottes? Erfülle ich ihn noch? Bin ich reifer? Und bin ich geistlich reicher geworden? Du solltest dein Konto im Himmel mal überprüfen. Weißt du, hier weißt du, was du hast, meistens rote Zahlen. Aber wie sieht es mit dem himmlischen Konto aus? Bist du da auch in roten Zahlen oder schreibst du schwarze Zahlen? Vielleicht musst du dich neu orientieren. Und das ist interessant, dass mit diesem Schwulentag noch in der evangelischen Kirche. In Dresden gab es extra eine Veranstaltung, eine Seminarreihe, und da heißt es Neuorientierung der Kirche. Und das ist, nenne ich wahrscheinlich die Neuorientierung jetzt, was wir erleben am Christopher Day, Street Day. Neuorientierung der Kirche. Nein, wir müssen uns wieder neu an Gott orientieren. Neu an das Wort Gottes orientieren. Neu an dem Heiligen Geist orientieren. Das wäre diese Neuausrichtung. Und wir entscheiden, ob Himmelfahrt oder Höllenfahrt, das wir erleben. Beides ist nur ein Schritt davon entfernt. Ob wir emporgehoben werden durch die Gnade Gottes oder ob wir fallen gelassen wird. Deshalb am Anfang ist so wichtig, dass du die Anfänge begreifst. Und wenn du merkst, heute Morgen, du, mit mir stimmt was nicht. Ich spiele Religion, ich spiele Theater. Ich kenne Jesus gar nicht so. Ich bin nur mit der Theorie dabei, von der Erziehung her, nur aus Gefälligkeit von meinen Eltern oder wegen meiner Eltern. Ich wollte eigentlich gar nicht. Weißt du, du hast so vieles noch nicht aufgearbeitet in deinem Leben, was du eigentlich schon längst hinter dir haben solltest. Du solltest schon längst Meister der Schrift sein, bist aber noch ein Stümpler. Gehörst im Kindergarten. Überleg einmal, wie sieht dein Leben aus? Und du sagst, ja, aber meine Umgebung. Wir haben gestern ein Thema gehabt. Henoch lebte in einer heidnischen, gottlosen, geistlosen Gesellschaft und er wandelte mit Gott. Noah baute seine Arche in einer Zeit, in einer Epoche, wo die Menschen sich von Gottes Geist nichts mehr sagen ließen. Wir leben in solch einer Zeit und wir können gut leben damit. Es hängt von jedem Einzelnen ab, wie er zu Gott steht. Nicht von der Masse und nicht von der Organisation. Und mir ist mal etwas passiert in der Schule. Deshalb passe ich so sorgfältig auf. Da wurde ein Thema gestellt. Ich war begeistert von diesem Thema. Und dann fing ich an zu schreiben. Und schreib, und schreib, und schreib. Und dann gebe ich mein Heft ab. Und dann kriege ich es zurück. Ich habe überall erzählt, ich habe sehr gut geschrieben. Ich habe so sehr viel gewusst. Und dann kriege ich das Heft zurück. Durchgestrichen rot. Und ein Wort, Thema verfehlt. Ich war entsetzt. Ich habe gedacht, ich habe das Thema getroffen, aber ich habe das Thema verfehlt. Und so viele Menschen, sie fangen vielleicht gut an, gute Idee, und dann verfehlen sie das Thema ihres Lebens. Darum, die Anfänge sind so wichtig, wie du einsteckst. Ein guter Anfang ist ein halber Durchbruch, ob wirtschaftlich, finanziell, geistlich. Deshalb, wenn du anfängst, gleich von vorne an richtig die Sache zu packen, zu machen. Weißt du, die kleinen Sachen, deshalb... Die kleinen Füchse verderben den Weinberg, steht in der Bibel. Wir sind aber keine Bauern und Jäger mehr. Aber die kleinen Füchse, vielleicht verstehen wir vielleicht mehr, so ein kleiner Tiger, ach, das süßes Tierchen. Und dann streicheln wir und haben lieb und so weiter. Aber das Tierchen wird zur Bestie. Und eines Tages frisst diese Bestie dich auf. Weißt du, am Anfang ist alles nett und süß und lieb. Du siehst nicht diese Gefahr. Oder am Anfang nur ein Samenkorn und dann ganzer Urwald und Dschungel. Die Australier haben ein Problem. Die haben die Kaninchenplage. Die werden mit der Kaninchenplage nicht mehr fertig. Irgendjemand hat ein paar Kaninchen losgelassen, als Australien besiedelt wurde. Und jetzt gibt es nur noch Kaninchen. Und dann haben sie womöglich noch den falschen Gärtner eingesetzt und es vermehrt sich. Hier im Tiergarten, als wir noch in Kreuzberg wohnten, da hat die Stadtverwaltung einen Fuchs ausgesetzt für die Kaninchen und so weiter. Und die Kaninchen vermehrten sich trotzdem, obwohl der Fuchs da war. Und man hat immer wieder gesagt, ja, vielleicht müsste noch ein anderer Fuchs da herkommen und so weiter. Und dann ist der Fuchs gestorben oder den hat man tot aufgefunden, hat man festgestellt, dass er kein Gebiss mehr hatte. Was nützt dann der Fuchs, wenn er kein Gebiss hat? Was nützt ein Christ, wenn er kein Gebiss hat? Was nützt ein Mensch, der nicht seine Gabe, seine Fähigkeiten gebraucht? Da wuchert das Zeug nur dann wächst es so. Wer hat die Anfänge? Welche Beobachtung machst du in deinem Leben oder mit deinem Leben? Wir gehen bald in Urlaub alle miteinander irgendwo, also der eine dorthin, der andere dorthin und manche sind schon in Urlaub. So, du solltest einmal dein Leben dich selbst hinterfragen. Hinterfrage deine Motive, hinterfrag deine Einstellung. Sind deine Motive, was ist deine Einstellung, wie bist du eingestellt? Was ist die Rückseite deines Lebens? Die Rückseite, nicht die Vorderseite. Das, was wir alle sehen, das ist also glänzend, natürlich Angeberei und Stolz. Aber wie sieht's hinten? Wie siehst du, wenn du dein Make-up runtermachst, die Maske herunternimmst, wie sieht es in deiner Mansarde aus, hinter der Fassade deines Lebens? Geh doch einmal mit dir selber ins Gericht. In der Bibel heißt es, wer sich selbst richtet, der wird nicht gerichtet. Frag dich selber mal. Und nimm die Zeit für dich selbst mal. Das ist wichtiger. Auch für dein Geld. Es ist besser, einen Tag über dein Geld nachzudenken, als ein ganzes Jahr dafür zu arbeiten. Denk über dein Geld. Wie nehme ich das Geld ein? Wie gebe ich das Geld aus? Wo kann ich Abstriche machen? Wo muss ich sparen? Wo kann ich großzügiger sein? Geh doch einmal mit dir selbst ins Gericht. Gib dir mal selbst zuerst mal so ein bisschen Rechenschaftsbericht. Dann musst du nachher bei Gott keinen Rechenschaftsbericht mehr geben. Prüfe dein geistliches Konto. Hast du genug Schätze im Himmel? Ist deine Krone noch für dich reserviert oder hat schon jemand geklaut sie? Prüf einmal. Weißt du, wir leben so leichtsinnig dahin. Prüf doch einmal, reicht dir das Öl aus? Und vielleicht bist du hier in diesem Gottesdienst. Ich bin mal mit meinem Auto bis zum Nordkap gefahren und ich war so froh, dass es eine Agentur gab, Tankstellenagentur, die haben aufgeschrieben, wo die nächste Tankstelle ist. Und ich habe diesen Zettel ganz sorgfältig aufbewahrt, wo die nächste Tankstelle ist. Denn ich wusste, dann kommt 400 Kilometer keine Tankstelle mehr. Und wenn du dann in die Prärie irgendwo bist da und dann stehst, und jetzt ist eine Tankstelle. Meine Frau hat gesagt, jetzt müssen wir tanken. Und ich habe dann getankt und die haben genau berechnet, also so und so viele Kilometer, so und so viel fährst und wann ist die nächste Tankstelle. Und so viele Leute verpassen die letzte Tankstelle. Und dann gibt's keinen Sprit mehr. Dann bleiben sie auf der Strecke. Denk an die törichten Jungfrauen. Ach, das geht alles so schnell, der Herr kommt. Lies Matthäus 25. Der Herr kommt. Ach, wir sind gleich dabei, also wir haben den Heiligen Geist, wie Jesus in den Himmel gefahren, der Heilige Geist ist gleich gekommen, die Gemeinde explodierte, die wuchs und so weiter. Der Herr kommt bald. Aber der kam nicht, aber. Und es steht sehr viel auf dem Spiel für dein Leben. Damals für die Jungfrauen stand sehr viel. Und als der Herr kam, der Bräutigam kommt, als dieser Ruf erscholl, dann meine Lampe verlöscht. Und dann wollten sie von den Klugen Öl kaufen, aber die haben gesagt, das reicht für uns gerade. Geh zu den Krämern und kauft jetzt. Kläre dein Leben mit Gott ab. Habe ich Öl genug? Ist deine Lampe wirklich brennend? Und stell dir mal vor, es gibt einen Verzug. Die nächste Tankstelle ist, und es war über 400 Kilometer. Dann kamen wir morgens an diese Tankstelle. Und wir waren die ersten Kunden. Und da kamen nur alle Stunden mal einer vorbei, der zum Nordkap gefahren ist, der kam dort vorbei. Aber die Tankstelle war da. Und du bist froh und darfst froh sein, dass es Gemeinden gibt wie diese, die das Wort Gottes verkündigen, den Heiligen Geist dir nahelegen und ein Ding sagen, du brauchst den Heiligen Geist, du brauchst die Salbung, du brauchst die Kraft aus der Höhe, du brauchst Heiligung, du brauchst Sündenvergebung. Du musst ernster mit deinem christlichen Leben nehmen, nicht so Larifari. Das wird heutzutage nicht mehr viel gepredigt. Heute wird den Leuten nur das gebracht, wonach ihnen die Ohren jücken. Heilung. Und die rennen alle hinter Heilung her, aber die Seele wird nicht gesund. Was nützt es denn, wenn der Körper gesund ist und die Seele nicht gesund ist? Befreiung. Weißt du, die Befreiung fängt hier innen drin an, in deinem Herzen. Legt ab die Untugenden. Du musst etwas tun. Ich muss etwas tun. Jeder für sich kämpfe den guten Kampf des Glaubens. So, wir sind mit dabei. Kläre also dein Leben mit Gott ab, mit dem Himmel, mit der Ewigkeit und dem Jenseits. Wie sieht's aus? Was müsste ich noch tun? Stell dir mal vor, du wüsstest, heute ist mein letzter Tag. Was würdest du heute tun, wenn du wüsstest, heute ist mein letzter Tag? Und das kann für uns alle ganz schnell gehen. Gehst über die Straße, wirst angefahren, bist weg. Passiert so oft, kommst gar nicht nach Hause, Herzinfarkt. Da ist jemand Zigaretten holen gegangen, ist nicht mehr nach Hause gekommen, und 3 Tage nicht nach Hause gekommen, und die Frau sucht dann, und schließlich hat sie dann festgestellt, Herzinfarkt tot. Hier in Wedding. Also, es kann ganz schnell gehen. Gehst nur um die Ecke zum Bäcker. Ich will dir keine Angst machen, aber ich will sagen, sei bereit. Bereit sein ist alles. Du solltest jetzt über dein geistliches Testament nachdenken, dein geistliches Testament machen. Wer bekommt das alles? Und heute Nacht wird man deine Seele fordern, steht es vor dem reichen Kornbau in der Bibel. Du solltest deine Patientenverfügung machen, geistlicher Art meine ich, deine Seelenverfügung. Wer kriegt deine Seele? Und wo wird sie sein? Du solltest heute deine Seele Gott ganz übergeben. Und das ist zu deinem Vorteil, nur was du hier hörst. Heute hast du noch Zeit. Oder wir haben noch heute noch Zeit. Heute ist noch nicht zu spät. Heute kannst du noch Kurskorrekturen vornehmen. Wir können jeden Tag, und wir sollten eigentlich, Geschwister, jeden Tag Kurskorrekturen vornehmen. Bin ich noch auf dem richtigen Weg? Erforsche mich, Gott, und erfahre mein Herz und siehe, wie ich meine. Bin ich noch auf dem richtigen Weg? Das kannst du gar nicht oft genug tun. Wie leicht kommen wir da ab? Und irgendwann ist es zu spät. Kläre heute, was noch zu klären ist. Ist bei dir schon alles klar? Sei doch ganz ehrlich zu dir selber. Ich will keine Fragen, ich will auch keine Handzeichen und überhaupt nichts, aber du solltest mal vor deinem Herzen Antwort geben. Ist bei dir alles klar? Gehst du auf dem Grund? Räumst du dein Leben richtig auf? Ich denke nur an eine Geschichte. Wir hatten zu Hause in der Sowjetunion, wo ich auch groß geworden bin, wir hatten einen Brunnen, mein Vater hat es gegraben, ich war dabei damals, als der Brunnen gegraben worden ist. Und nach ein paar Jahren sagte er, wir müssen den Brunnen reinigen. Wir müssen den Brunnen reinigen und alle sollen mithelfen, da sollte eine Aktion sein, also eine Familienaktion, der Brunnen muss gereinigt werden. Das war schön, der Brunnen steht heute noch, als ich drüben war und mal die Leute, die dort jetzt drin wohnen, besuchte, der Brunnen ist noch da. Und ist schön. Und er sagte, der Brunnen muss gereinigt werden. Ich dachte, der Brunnen ist doch sauber. Wir haben doch sauberes Wasser. Wir trinken das Wasser, wir kochen das Wasser, wir waschen uns da drin. Also es funktioniert. Warum müssen wir den Brunnen reinigen? Und als wir dann anfingen, zuerst mal das Wasser ausgeschöpft und dann anfingen, dann den Schlamm herauszuholen, ich war entsetzt, was da rausgekommen ist. Sachen, die mal in den Brunnen gefallen sind, alte Sachen, die wir schon lange gesucht haben, nicht mehr wussten, wo das ist. Und so, da kam so viel Schlamm raus, wenn man in die Tiefe geht. Und die meisten Leute haben keine Ahnung, was in ihrem Lebensbrunnen alles noch drin ist. Der ganze Schlamm. Und als es dann sauber war, dann konnte man das Wasser auf ganz anderes genießen. Dann wusste das Wasser ist ein sauberes Wasser, weil es gereinigt wurde. Ist der Brunnen deines Lebens gereinigt? In Jakobus sagt einmal, aus einem Brunnen kann nicht gleichzeitig süßes und bitteres Wasser fließen. Entweder oder. Was ist noch in deinem Brunnen deines Lebens noch drin? Wessen Knecht bist du? Überlege einmal, wem gehörst du eigentlich? Wäre eine Sache, die geklärt werden sollte. Bist du abhängig von irgendjemand? Abhängig von Medikamente? Abhängig von Alkohol? Abhängig von Nikotin? Abhängig von Drogen? Abhängig von irgendwelchen Menschen, die dir immer kommandieren, vorschreiben und tyrannisieren? Prüf mal, frag dich, bin ich noch abhängig? Was ist in deinem Brunnen alles drin? Wie viel Unglauben, wie viel ungeheilte Wunden, Verletzungen von früher, also frühesten Kindheit vielleicht womöglich, noch weit zurück? Wie viele Kränkungen stecken noch in deinem Leben drin? Dieser ganze Schlamm muss raus, raus. Und wir haben dann so lange gebuddelt, bis wir auf den Grund gekommen sind. Und einmal, ich dachte, wir sind fertig. Aber da war ein ganzer Berg, was aus dem Brunnen rauskam, von Schlamm. Alles so bläulich, dreckig, schmutzig. Wenn Gott anfängt, mal dein Leben aufzuräumen, den ganzen Schlamm da zu entfernen, was sich so im Laufe der Jahre sich abgelagert hat. Alles, was irgendwie in den Brunnen fiel, ob es das Laub war oder was es auch gewesen ist, wie viel Kränkungen, wie viel Traurigkeit, wie viel Bitterkeit, wie viel Neid, wie viel Hass, was da alles so rauskommt. Erst wenn du anfängst mit der Selbstprüfung, da kommt eine ganze Menge raus. Da bist du entsetzt, wie viel Eifersucht noch da ist. Ja, ich bin nicht eifersüchtig auf niemand. Aber du merkst erst, wenn du in dir gehst, vorher merkst du es nicht, schlechtes Gewissen, schlechte Gedanken, so viel Groll, so viel Unglauben, so viel Stolz. Ja, ich bin nicht stolz, ich bin ganz demütig. Du kannst sogar mit der Demut stolz sein. Das ist auch eine Stolz sein. Oder Hartherzigkeit oder Kleinkariertheit. Oder Lästergedanken. Viele Christen, die sind entsetzt. Weißt du gehst aus dem Gottesdiensthaus raus, hörst die Predigt und dann lästerst du über den Pastor, über die Geschwister, über Gott und Teufel und die Welt. Lästern. Und seine Gedanken, muss gar nicht den Mund aufmachen. Wenn das Herz voll ist, das geht der Mund über. Du musst entschlammt werden. Bis das Herz voll ist. Da kommt alles möglich hoch. Reinige mal deinen Brunnen. Dann wird auch aus deiner Zunge sauberes Wasser sprießen. Von des Leibe werden lebendige Ströme fließen. Gott arbeitet immer schrittweise. Nicht alles auf einmal. Wenn Gott mir alles auf einmal gezeigt hätte, was in meinem Leben los ist, ich wäre zusammengebrochen. Ich habe gesagt, nee, kann ich nicht. Will ich auch nicht. Werde ich auch nicht. Aber Stück für Stück. Zuerst mal das und dann das nächste Mal anders. In der nächsten Predigt kam wieder was. Und ich habe gedacht, wann werde ich endlich mal fertig? Und ich muss dir ehrlich sagen, ich bin bis heute noch nicht fertig geworden. Mit der Aufarbeitung dessen, was Gott für mein Leben bestimmt hat. Und jedes Mal denke ich, irgendwann muss doch mal Schlusspunkt sein. Feierabend sein. Aber ich denke, das wird nicht. Er heiligt uns schrittweise. Er zieht uns schrittweise zu sich. Er macht alles so schrittweise. Jeden Tag was anderes. Dann lese ich die Bibel, bin entsetzt über mich. Denke, den anderen soll ich das erzählen und sagen. Und dann heißt es, du bist der Mann. Das betrifft dich. Und dann sage ich, lieber Gott, ich predige das nicht, gib mir ein anderes Thema. Nein, ich muss es ehrlich sagen, aber so ist es oft. Ich werde oft getroffen. Ich denke, für die anderen ist es alles da und wir hören die Predigt oft für die anderen. Aber wie ist es mit uns? Am besten ist es, du gehst in dir, in die Stille. Und ich sage dir, wenn Gott zu dir geredet hat, du wirst den Schritt nicht vergessen, wenn du Ja zu ihm gesagt hast. Und Gott geht mit uns täglich Glaubensschritte. Du hast Dinge getan und bist am Ende und jetzt geht's nicht mehr weiter. Und ich komme am Schluss zu dieser Geschichte. Die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Und dann kommt der Herr Jesus. Du bist frustriert, bist enttäuscht, resigniert, deprimiert. Die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Und dann kommt Jesus und sagt, du, fahr auf die Höhe, wirf noch dein Netz aus. Und dann tust du das, was er sagt, obwohl du jetzt schon fix und fertig bist. Und dann macht der Petrus den größten Fang seines Lebens. Du machst den größten Fang deines Lebens, wenn du auf die Stimme Gottes eingehst. Und die kommt erst, wenn du fix und fertig bist mit deiner Arbeit. Die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Aber du brauchst das Wort des Herrn. Und dann kommt Jesus. Und dann hackt er ein. Und dann sagt er, mein Kind, ich habe noch was für dich. Du hast mir alles gegeben. Und Petrus hat in dieser Stunde oder die 3 Tage da, der hat dem Herrn sein Boot zur Verfügung gestellt, der hat sich selbst dem Herrn zur Verfügung gestellt, der hat auf Jesus aufgepasst, während er da vom See aus gepredigt hat und selber nichts gehabt. Und vielleicht bist du auch so ein Mensch, du hast alles für Gott getan und für dich ist nichts rausgesprungen. Und jetzt kommt der Herr zu dir und sagt, Petrus, fahr raus und wirf dein Netz aus. Du sollst Erfolg haben, du sollst auch gesegnet sein, du sollst auch was davon haben, mir zu dienen. Und dann dieser Schritt. Und Petrus hat gelernt, auf den Herrn zu warten. Lass uns aufstehen. Auf den Herrn zu hören. Er hat es gelernt, dem Herrn zu gehorchen. Er hat gelernt, auf das Wort zu achten. Gott führt uns schrittweise. Und hör mal, was Gott dir sagt, was die Krankheit dir zu sagen hat. Was der Geist der Gemeinde zu sagen hat. Hör, was die Predigt dir zu sagen hat. Ja? Hör, was der liebe Gott mit dir vorhat, wer dich bringen möchte. Und auch wenn du nicht verstehst und nicht begreifst, einfach sag ja, Herr, ich glaube und ich vertraue dir, deine Wege sind wunderbar, deine Wege sind heilig, deine Wege sind vollkommen. Vater, und ich danke dir, dass du jeden Gläubigen wunderbar führst auf der rechten Straße des Lebens. Herr, du bist der gute Hirte, du bist das Allerbeste für deine Kinder. Du willst, dass uns wohl geht in allen Stücken, aber wir müssen auch lernen, gehorsam zu sein. Gehorsam zu sein, mit dir im Gleichschritt zu gehen, nicht zu schnell und nicht zu langsam. Herr, dein Wille soll in unserem Leben geschehen, nicht unser Wille, nicht unser Dickkopf. Herr, du möchtest uns bekehren von unserer Dickköpfigkeit und du möchtest uns zur Vernunft bringen, dass wir mehr auf dich achten als auf andere Menschen, als auf uns selbst, auf unsere Gefühle. Herr, wir möchten auf dich achten, denn du bist der Anfänger und du bist der Vollender unseres Glaubens und unseres Lebens. Du hast es uns hierher gebracht. Wir sind hierher und wir dienen dir und wir bleiben bei dir und wir werden deine Wege gehen. Vater, leite du uns auf rechter Straße um deines Namens willen. Halleluja. Danke, Jesus. Wir werden